Ein herzliches Willkommen auch heute unseren Zuschauern zu Hause an den Bildschirmen, unseren Freunden, Geschwistern. Seid alle herzlich willkommen und fühlt euch wohl beim gemeinsamen Studium des Wortes Gottes. Doch heute wollen wir in die Tiefe gehen. Wir wollen ein Thema betrachten, das sehr wohl von enormer Wichtigkeit ist. Aber dazu laden wir doch zuerst den Herrn ein. Wir wollen gemeinsam beten. Himmlischer Vater, auch heute wollen wir auf dich hören. Wir wollen dein Wort betrachten. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du mit deinem Heiligen Geist unter uns bist. Wir bitten dich, dass du uns das rechte Verständnis gibst, dass du uns ansprichst, dass du zu unseren Herzen redest, Herr, sodass wir wach werden, dass wir dir antworten und dass wir doch schlussendlich, Herr Jesus, in deine Arme kommen. Wir wissen, dass wir am Ende der Zeit leben und wir brauchen dich jetzt mehr denn je, in ganz besonderer Weise. Hab Dank, dass du verheißen dass du mit deinem, hast, dass du mit deinem Heiligen Geist unter uns sein wirst. Und darum bitten wir dich in deinem Namen. Amen. Das Thema, welches wir heute betrachten, lautet das Finale. Wie bald ist bald? Man hört oft Predigten über die Wiederkunft Jesu. Und diese Predigten, die werden gehalten seit eh und je, in den letzten Jahrzehnten, seit 1844 ganz besonders. Und dann stellt man sich die Frage und hört oft, na, wo ist denn jetzt Jesus? Wo bleibt denn die Verheißung seines Kommens? Aber genau das greift auch Petrus auf, interessant, und sagt, die, die diese Frage stellen, na, wo bleibt denn Jesus? Wo bleibt denn die Verheißung seines Kommens? Das sind die Spötter, sagt Petrus. Er wird wiederkommen. Genauso sicher, wie sich alle Prophezeiungen in der Bibel bisher erfüllt haben. Und es haben sich nahezu alle Prophezeiungen erfüllt. Wir leben in dieser letzten Sequenz. So wird sich auch die Wiederkunft Jesu garantiert erfüllen. Und wir stehen so kurz davor, wie wir es uns heute garantiert noch nicht vorstellen können. Die Frage, wie bald ist bald? Wann kommt Jesus wieder? Auf diese Frage wollen wir heute etwas näher eingehen. Jetzt ist natürlich die Spannung da, wann kommt Jesus wieder? Nein, wir werden heute kein Datum festlegen, das können wir auch nicht. Das ist uns nicht offenbar. Es geht auch nicht um das Datum. Aber interessant ist, dass wir ja seit 1844, seitdem wir in der Endzeit leben, sagt uns ja Ellen White, dass wir zeitliche Prophezeiungen in diesem Kontext, wie wir sie bis dahin hatten, dass sich bis zum Jahre so und so viel das erfüllen muss, dass sich das dann erfüllt und so weiter. Das haben wir seit 1844 nicht mehr. Die Prophezeiungen jetzt sind ereignisbasiert, nicht mehr zeitbasiert. Das heißt, ereignisbasiert, wir schauen auf die Dinge, die um uns herum geschehen und dann achten wir auf die Worte der Schrift, auf die Worte Jesu. Wenn er sagt, wenn ihr das seht, dann wisst das. Nicht? Interessant. Wo stehen wir heute in Bezug auf die Wiederkunft Jesu? Wo stehen wir endzeitgeschichtlich? Wie nahe ist das Ende? Wie bald ist bald, wenn wir sagen, Jesus kommt bald? Und ihr Lieben, wir werden erstaunt sein, was wir heute gemeinsam feststellen und arbeiten werden, wo wir denn heute tatsächlich in der Geschichte der Wiederkunft Jesu stehen. Die Bibel sagt uns in 1. Korinther 10, dass das, was dem alten Volk Israel passiert ist, Symbole, Beispiele, Typen sind für das geistliche Israel, also das Volk Gottes in der letzten Zeit. Das wird sich alles wiederholen. Was ist denn ein Typus? Vielleicht, dass wir das mal eben kurz auf den Nenner bringen. Ja? Ein Typus, es gibt den Typus und den Antitypus in der Bibel. Das ist quasi ein Schatten und nachher oder ein Vorbild und nachher das Eigentliche, das Wesentliche, die Erfüllung. Ein ganz einfaches Beispiel, der alttestamentarische Zeremonialdienst, ja, den wir kennen. Dort wurde ein Lamm geopfert für die Sünde desjenigen, der eben gesündigt hatte. Und dieses Lamm war ein Typus, ein Schatten auf das eigentliche Lamm, das eigentliche Opfer am Kreuz Jesus Christus. Das heißt Typus, Antitypus, also der Schatten, das Vorbild und die Erfüllung. Und so lehrt uns die Schrift und auch Ellen White sagt es, wir lesen ganz kurz ein Zitat dazu, Aus Christus ist Sieger, Seite 364, sagt uns Ellen White folgendes. Während das Volk Zweifel hegte und den untreuen Kundschaftern glaubte, ging die goldene Gelegenheit für Israel vorüber. Sollte es in diesen letzten Tagen geschehen, so kurz vor unserem Eintritt in das himmlische Kanaan, dass Gottes Volk die gleiche Gesinnung hegt, die damals die Israeliten offenbarten? Leute voller Zweifel, Kritik und Klagen können den Samen des Unglaubens und Misstrauens säen, der eine überreiche Ernte hervorbringt. Die Geschichte Israels ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Interessant. Ellen White sagt, die Geschichte Israels ist ein Typus, ein Beispiel für uns, auf die das Ende der Zeitalter gekommen ist, weil was damals geschah, sprich die Auszugsgeschichte aus Ägypten nach Kanaan, ist genau die Szene, die wir jetzt auch erleben, kurz vor der Wiederkunft Jesu. Die Wiederkunft Jesu ist quasi unser Eintritt ins himmlische Kanaan und wir befinden uns genau auf dieser Reise und die Geschichte Israel zeigt uns, welche Fehler das Volk damals gemacht hatte und ermahnt uns, diese Fehler nicht zu wiederholen, damit wir nicht den gleichen Sumpf treten wie eben damals das Volk Israel. Um aber zu wissen, wo wir heute als Volk Gottes stehen, müssen wir ein bisschen bekannt werden mit der Auszugsgeschichte Israels aus Ägypten. Deswegen wollen wir heute einen kurzen Blick darauf werfen, auf das alte Volk Israels. Und wir betrachten mal den Auszug aus Ägypten etwas genauer. Und wie ich schon eingangs erwähnte, es geht um Typos und Antitypos. Es geht um das, was tatsächlich passiert ist, real in der Geschichte Israels und um den Antitypos, das, was sich erfüllen wird, beziehungsweise schon erfüllt hat als Antitypos und wo wir uns heute in dieser Reihenfolge, in dieser Chronologie, in der Abfolge befinden. Und dazu betrachten wir von Ägypten bis nach Kanaan, die Geschichte Israels, und wir nehmen ein paar markante Stationen als Anhaltspunkte. Wir können nicht jede einzelne Station, jede einzelne Begebenheit aufführen, aber ein paar markante Stationen, die typologisch enorm wichtig sind. Und wir fangen an, untergliedern das in Altes und Neues Testament. Das heißt, wir haben hier die Geschichte Israels, des Volkes Israels, vom Auszug bis nach Kanaan, werden wir ein paar Punkte aufschreiben, ein paar markante Punkte und gehen über dann mit dem geistlichen Israel. Wir wollen jetzt schauen, wo beginnt dann quasi die Geschichte des geistlichen Israels, wo das alte Israel, das Volk sozusagen zu Ende war und den Antitypus jeweils erkennen bis zum Ende, bis zum Einzug ins himmlische Kanaan. Ihr Lieben, es wird sehr interessant. Fangen wir an im Alten Testament mit dem ersten Punkt. Israel befindet sich in Ägypten, nicht wahr? Das heißt, sie befinden sich in circa 400 Jahre Gefangenschaft. So, 400 Jahre Gefangenschaft. Als nächstes passiert etwas. Die Bibel sagt uns, dass das Volk zu Gott schrie und flehte um Befreiung, um Erlösung. Und Gott erhörte das Volk. Ihr Schreien kam vor seine Ohren und er erwählte jemanden, der das Volk befreien sollte. Wer war das? Es war Mose. Mose befreit das Volk. Der zweite entscheidende Punkt befreit Israel. Und jetzt machen wir eine Klammer auf. Wodurch geschah die Befreiung? Das ist interessant. Wir haben in Ägypten, wenn wir die Bibel studieren, sehen wir die 10 Plagen. Ne? Und die letzte Plage, die dann ganz schlimm war, wo quasi die Erstgeburt starb in Ägypten, wo jeder Haushalt, der etwas Bestimmtes nicht getan hatte, jeder in jedem Haushalt eine Person starb. Das ist eine schreckliche Plage, ihr Lieben. Aber wo starb denn keiner? Wer kam denn davon? Und das ist entscheidend. Diejenigen, die an den Pfosten ihrer Tür, in diesen Holzpfosten, Blut hingestrichen haben. Mit irgendeinem Ysop-Stängel oder was auch immer. Sie haben den Pfosten bestrichen mit dem Blut eines Lammes. Das ist interessant. Das heißt, Mose befreit Israel und alle die, die ihre Pfosten mit dem Blut des Lammes bestrichen hatten, die waren dabei und mit denen ging Mose hinaus. Also, Mose befreit Israel mit oder durch das Blut des Lammes. Das war der entscheidende Punkt hier. Wo kommt jetzt Israel als nächstes hin? Sie gehen raus aus Ägypten. Der nächste markante Punkt ist, genau, das Rote Meer. Israel, der Durchzug, Rotes Meer. Frage, wieder eine Klammer auf. Der Durchzug durch das Rote Meer, was war das? Was symbolisiert das? Schauen wir mal ganz kurz zusammen in die Schrift. Der Durchzug durch das Rote Meer in 1. Korinther 10. Da lesen wir Folgendes. Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer. Interessant. Sie wurden alle getauft durch den Durchzug durchs Wasser, also was symbolisch eine Taufe bedeutet. Interessant. Wie wird eine Taufe heute vollzogen? Oder was ist der biblische Ursprung der Taufe? Wie wird eine Taufe biblisch vollzogen? Durchs Wasser. Interessant, ne? Aber nicht nur Paulus erwähnt es ja, auch Petrus. In 1. Petrus 3... Ab Vers 20 erwähnt Petrus Folgendes. Die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich 8 Seelen hindurch gerettet wurden durch das Wasser, interessant, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe. Auch Petrus erwähnt den Punkt. Also hindurch durch das Wasser ist sinnbildlich die Rettung, die Taufe. Und hier geschieht die Taufe, wenn sich jemand tauft. Wer da glaubt und getauft wird, sagt die Bibel, der wird gerettet werden. Also die Taufe ist das Symbol für unsere Rettung, wenn wir bei Christus bleiben. Und hier geschieht ihre Rettung, indem sie durchziehen durchs Rote Meer und hinter ihnen wird der Feind vernichtet. Also symbolisch Durchzug durchs Rote Meer ist die Taufe des Volkes. Gut, jetzt haben wir schon mal 3 Punkte. Sie befinden sich in Gefangenschaft 400 Jahre. Mose befreit sie durch das Blut des Lammes. Der Durchzug durchs Rote Meer ist die Taufe des Volkes. Wo kommen sie als nächstes hin? Ein ganz markanter Punkt jetzt nach dem Roten Meer. Sinai. Was geschieht am Sinai? Was wird am Sinai gemacht? Sie empfangen am Sinai die 10 Gebote, sprich den Bund. Und dieser Bund, in diesem Bund wird gesagt, ihr könnt es in Exodus 19, dann geht es weiter, Kapitel 20, 21, 23, 24, wird viel davon gesprochen, von diesem Bund. Und dort können wir sehen, wie Gott zu dem Volk spricht und was er ihnen verheißt. Er sagt, wenn ihr in meinem Bund bleibt, meine Gebote, Weisungen und Ordnungen, mein Wort bewahrt, dann werde ich mit euch sein und euch segnen. Ich werde euer Schutz sein. Also hier bekommen sie Bund Sinai, am Bund vom Sinai. Sinai. Der Bund Gottes Schutz. Ganz wichtiger Punkt. Jetzt haben wir schon vier, jetzt fehlen noch drei. Und jetzt kommen wir so langsam Kanaan immer näher. Jetzt kommen wir nämlich als nächstes nach dem Bund von Sinai, kommen sie in die Wüste. Interessant. Wüste. Wüste. 40 Jahre. Nach der Wüste, als die Wüstenreise vorbei war, die Zeit, kommen sie vor den Jordan. Jordan. Und nach dem Jordan Kanaan. Die Heimat. Gut. Jetzt haben wir ganz kurz so einen Abriss über die Geschichte des Auszuges aus Ägypten. Zuerst, sie befinden sich in Ägypten 400 Jahre, sie schreien zu Gott. Gott schickt ihnen einen Erlöser, einen Befreier, Mose, und er befreit sie, und alle die, die das Blut des Lammes an ihrem Türpfosten haben, sind dabei. Dann geht es weiter, der Durchzug durchs Rote Meer, sie werden dort quasi getauft. Nach der Taufe folgt der Bund, der quasi sozusagen fast schon in einem geschieht. Die Taufe und dann direkt als nächstes der Bund mit Gott. Ja, die Taufe und der Bund gehören sehr eng zusammen. Sie sind fast schon eins, ja, der Bund mit Gott. Dann geht es nach dem Bund erstmal 40 Jahre in die Wüste. Als sie fertig sind in der Wüste, ihre Rundreisen beendet haben, kommen sie zum Jordan. Und nach dem Jordan gehen sie ins gelobte, verheißene Land, nach Kanaan. Gut, jetzt gehen wir typologisch rüber ins Neue Testament, zum geistlichen Israel. Das neue Israel hat begonnen mit der Kreuzigung Jesu, beziehungsweise als die Juden schlussendlich Jesus komplett ablehnten, gab es das Volk Israel als Nation nicht mehr, sondern es ging über in alle die, die Jesus im Glauben nachfolgen, das sind die Kinder Gottes, das ist das neue geistliche Israel, das sind die Kinder Abrahams, alle die, die im Glauben Jesus nachfolgen. Jetzt beginnen wir hier. Typologisch natürlich hier. 400 Jahre Gefangenschaft. Und jetzt wird es schon mal spannend, fängt ja schon mal gut an. Wo haben wir 400 Jahre Gefangenschaft in Israel? Im Neuen Testament. Findet ihr irgendwo 400 Jahre Gefangenschaft? Okay, wir setzen an. Frage, wer war denn der letzte Prophet im Alten Testament? Genau, Malachi. Das war der letzte Prophet. Nächste Frage. Zwischen Malachi und dem Neuen Testament, wie viel Zeit ist da vergangen? Ganz exakt, es sind 400 Jahre vergangen. Das ist interessant. Das heißt, 400 Jahre zwischen dem letzten Propheten des Alten Testaments, denn Gott hat ihnen danach kanonisch, also in der Bibel, keinen Propheten mehr gegeben, der das Volk ermahnte und zurückführen sollte, weil sie haben, kurz vor Malachi war die große Erweckung und Reformation, und dann Nehemia, da war Haggai, da war Zerubabel und so weiter. Da war eine riesige Erweckung und das hat gar nicht lange gedauert und wieder fielen sie runter. Und im Buch Malachi wird uns beschrieben, dieser große Fall, wo sie Gott wirklich mit Füßen treten. Und da hat Gott beschlossen, es reicht. Und er hat ihnen 400 Jahre lang keinen Propheten mehr gegeben, der sie erweckt, der sie zurechtweist, der sie auf den rechten Weg führt. 400 Jahre. Und jetzt passiert Folgendes. In diesen 400 Jahren hat sich etwas eingeschlichen ins Volk Israel. Was hat sich da eingeschlichen? In diesen 400 Jahren wurde das Volk regiert von Priestern, von Pharisäern, von Schriftgelehrten, von der religiösen Elite damals. Und was haben die dem Volk eingebläuelt? Also womit war das Volk indoktriniert? Denkt gut nach. Was kritisiert Jesus aufs Schärfste immer und immer wieder, als er gegen die Pharisäer, mit den Pharisäern spricht? Er sagt, ihr habt nichts als Menschengebote. Ihr setzt Gottes Gebot beiseite, ihr setzt das Wort Gottes, ihr schmeißt es einfach weg, es interessiert euch überhaupt nicht. Hauptsache, eure Menschengebote, die habt ihr auf den Thron gesetzt und das Wort Gottes hat keine Bedeutung mehr für euch. Und so wurde das Volk die ganze Zeit mit diesen teuflischen Menschengeboten indoktriniert und dadurch manipuliert, sodass sie einer ganz falschen Religion folgten. Und Jesus kam ja deswegen, um das wiederherzustellen, um eine Erweckung und Reformation unter dem Volk zu bringen. Das heißt, Israel befindet sich, gesehen von Malachi an, nachdem sie keinen Propheten mehr hatten, bis Jesus kommt, befindet sich Israel in der Knechtschaft der Pharisäer. Gut, was kommt als nächstes? Es folgt die Befreiung von der Knechtschaft der Pharisäer. Es folgt die Erlösung, die Errettung. Und wodurch geschieht sie? Wer kommt denn hier typologisch für Mose? Kommt Jesus. Und wodurch befreit Jesus das Volk? Durch das Blut des Lammes, sein eigenes Blut am Kreuz auf Golgatha. Jesus befreit Israel auch wieder Blut des Lammes. Gut, jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Nachdem Jesus am Kreuz stirbt und diese Befreiung erwirkt, für jeden, der möchte, der kann jetzt durch das Blut Jesu gereinigt und geheiligt werden. Jeder, der möchte. Jetzt haben wir hier im Alten Testament als nächstes den Durchzug durch das Rote Meer, das heißt die Taufe des Volkes. Was geschieht denn nach dem Tod Jesu, nicht lange danach, wenige Tage? Genau, das große Ereignis, das wir auch im Volksmund Pfingsten nennen. Und dort passiert Folgendes. Der Heilige Geist kommt herab und tauft die Gemeinde. Taufe mit dem Heiligen Geist. Das heißt, typologisch sind wir genau hier die Taufe des Volkes durch den Heiligen Geist. Taufe durch Heiligen Geist. Und ihr Lieben, wir nennen es auch den Frühregen. Die Taufe mit dem Heiligen Geist war der Frühregen damals. Das heißt, es war das erste Mal, nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist und er sein Volk oder seine Gemeinde hinterlässt und er verheißt ihnen etwas, was sie bisher noch nie hatten, in diesem Maße. Und das ist die Taufe mit dem Heiligen Geist, was wir als Frühregen, als ersten Regen bezeichnen. Nun, als nächstes sehen wir hier im Alten Testament, sie sind am Sinai, sie bekommen quasi den Bund Gottes, den persönlichen Schutz Gottes. Jetzt kommen wir zu einer wesentlichen Frage. Was ist denn der Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Bund? Im Grunde genommen gar keiner. Es ist der gleiche Bund. Ein Bund, den Bund, den Gott mit seinem Volk schließt, ist immer die Handreichung Gottes an sein Volk. Das Volk wurde, also der Mensch wurde getrennt durch die Sünde von Gott. Bereits in Eden geschah dieses große Missgeschick, der Sündenfall, den wir kennen. Und diese Trennung hat den Menschen zum Tode verurteilt, zum ewigen Tod. Und Gott reicht uns seine Hand. Er möchte einen Bund mit uns machen. Und interessant ist Folgendes, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, im Bund geht es immer wieder um das Gleiche, dass wir Gott auch die Hand reichen als Antwort auf sein Rettungsangebot und ihm dann folgen, seinem Wort im Gehorsam, im Glauben, Jesus nachfolgen, Gott folgen, so wie es das Wort sagt. Ob im Alten oder im Neuen Testament, der Gedanke dahinter, der Kern ist immer der gleiche. Interessant ist Folgendes. Im Alten Testament haben sie es versucht, aus eigener Kraft, wir haben doch das und das probiert und es ist nicht gelungen. Und dann gibt Gott eine Vorausschau in Hesekiel 36, und es ist ganz wichtig, dass wir das auch verstehen. In Hesekiel 36, ein sehr bekannter Text, dort sagt uns der Herr in Vers 26 und 27, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt, meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Das heißt, hier geschieht jetzt das Gleiche. Sie empfangen den Bund, das heißt, das Gesetz Gottes, was hier am Sinai empfangen wurde, empfangen sie hier in ihre Herzen geschrieben. Interessant, nicht wahr? Und interessant ist, das Gesetz Gottes wird in ihre Herzen geschrieben, dieser neue Bund. Und jetzt sind sie bereit, nachdem sie das empfangen, mit dem Frühregen, bereit, hinauszugehen und als ein Licht in dieser Welt zu leuchten. Das heißt, den Menschen das Evangelium zu bringen. Und das Evangelium, ein entscheidender Teil, ein Bestandteil des Evangeliums, ist auch das Gesetz. Heute gibt es viele Christen, vielleicht um eine Klammer aufzumachen, die sagen, das Gesetz ist was Alttestamentarisches, hat Jesus gekreuzigt. Oh nein, hat er nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Und hier ist es auch entscheidend, dass Gott das Gesetz in ihr Herz geschrieben hat und jetzt erst waren sie bereit. Also im neuen Bund schreibt uns der Heilige Geist, Gott selbst, das Gesetz in unser Herz. Also, der Bund, ich nenne es Bund des Herzens. Gottes Gesetz. Und das ist gleichzeitig auch wie hier, wenn Gott seinen Bund in unser Herz hineinschreibt, wenn wir also die Taufe durch den Heiligen Geist empfangen haben, den Frühregen, wenn wir eine Bekehrung erlebt haben und den Bund mit Gott geschlossen haben und er seinen Bund in uns hineinpflanzt, dann stehen wir jetzt unter der Gnade und dem Schutz Gottes, genauso wie auch das Volk Israel unter Gottes Schutz stand. Auch damals sagte Gott, wenn ihr in meinen Wegen wandelt, wenn ihr meinen Bund halten werdet, so werde ich mit euch sein. Nun, wir sehen, wo wir jetzt mittlerweile angekommen sind. Jetzt sind wir hier im Alten Testament in der Wüste. Jetzt kommen sie nach dem Bund vom Sinai in die Wüste. Was bedeutet das hier im Neuen Testament? Was hat das jetzt mit der Wüste zu tun? Sie haben den Bund mit Gott geschlossen, sie haben den Frühregen empfangen, die Taufe mit dem Heiligen Geist und jetzt Wüste. Ganz einfach. Jetzt beginnt das Volk Gottes zu wirken. Das gefällt einem nicht. Satan. Und Satan setzt alles daran und es beginnt langsam aber sicher die Verfolgung. Verfolgung oder Verführung. Satan hat genug Mittel, um das Volk Gottes zu Fall zu bringen. Und er beginnt, gegen das Volk Gottes zu kämpfen. Jetzt lesen wir in Offenbarung 12, Vers 6, etwas sehr Interessantes. Offenbarung 12, Vers 6. Bevor wir das lesen, habe ich noch eine Frage. Hier im Alten Testament, wenn wir in die Wüste schauen, Israel war 40 Jahre in der Wüste. Wie viele Leute sind dort an Hunger und Durst gestorben? Keiner. Warum? Weil Gott für sie sorgte. Hatten sie nichts zum Trinken, gab er ihnen Wasser, auch wenn sie murrten und klagten. Aber er hat ihren Glauben auf die Probe gestellt und sie haben oft versagt. Das ist das, wo uns auch Ellen White und die Schrift immer wieder deutlich machen und ganz, ganz klar unterstreichen und sagen, achtet darauf, auf die Fehler, die Israel gemacht hat, damit ihr sie nicht auch macht. Wie viele Leute sind verhungert und verdurstet? Er gab ihnen Essen und Trinken. Ob er die Wachteln schickte, ob er ihnen Manna gab, ob er ihnen dies oder jenes gab, ob er ihnen Wasser aus dem Felsen gab oder aus einer Quelle oder woher auch immer. Er gab immer das, was sie brauchten. Sie wurden also in der Wüste 40 Jahre lang ernährt. Und jetzt schauen wir uns Offenbarung 12, Vers 6 an. Wir sind jetzt im Neuen Testament und nach dem Bund am Sinai, also sprich hier nach dem Bund des Herzens, den Gott nach der Taufe mit dem Heiligen Geist gegeben hatte, haben wir jetzt typologisch die Wüste. Schauen wir uns mal kurz Offenbarung 12, Vers 6 an. Und die Frau sinnbildlich für eine Gemeinde in der Schrift, in der Heiligen Schrift, floh in die Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hatte, damit man sie dort 1260 Tage lang ernährte. Interessant. Es geht ja hier um die Frau, in diesem Kapitel um die Frau und den Drachen, also die Gemeinde Gottes und Satan, der versucht, die Gemeinde Gottes zu Fall zu bringen, komplett auszulöschen, zu vernichten. Und hier sehen wir, wie Gott sagt, die Frau floh in die Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hatte, damit man sie dort ernähre 1260 Tage. Das Tag-Jahr-Prinzip in der Bibel, was wir auch in Hesekiel 4, Vers 6 finden, ein Tag, ein Jahr, das heißt, wir haben hier nicht 1260 Tage, sondern Jahre, wo das Volk Gottes sich in der Wüste befindet. Wüste ist ein Ausdruck für schwierige Lebensverhältnisse. In der Wüste kannst du normalerweise nicht leben. Du verdurstest, du verhungerst, du kannst nichts anbauen, du hast kein Wasser, es sind 50 Grad, alles vertrocknet, also keine Chance. Das heißt, das Volk Gottes befindet sich hier in der Wüste und wird ernährt, wie auch hier. Also Zeit der Wüste, wo sie auch mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Wie auch hier in der Wüste hatten sie mit Schwierigkeiten, 40 Jahre lang hatte Mose und viele Gläubige mit ernsten Schwierigkeiten zu kämpfen in der Wüste. Und hier haben sie auch mit Schwierigkeiten zu kämpfen, weil der Satan sie auch attackiert in der Wüste. Er will sie ausrotten. Und die Zeit der Wüste beginnt, prophetisch gesehen, 538 nach Christus und endet nach 1260 Jahren, 1798 nach Christus. Das müssen wir festhalten. Das ist die prophetische Zeit, wo sich das Volk Gottes in der Wüste befindet. Das heißt, das Volk Gottes zieht sich zurück und muss sich verstecken, weil es verfolgt wird von Satan. Das heißt, damals, wir wissen, die katholische Kirche, die Inquisition und die vielen Dinge, die geschehen sind. Und als Gegenpol zum Beispiel die Waldenser, die Albigenser, die Hugenotten und so weiter, die also Schutz suchten, damit sie nicht getötet wurden, weil ihr einziges Verbrechen war, dass sie das Wort Gottes hatten und lasen und dass sie nach dem Willen Gottes leben wollten. Das war ihr Verbrechen. Darum wurden sie verfolgt. Die Gemeinde Gottes befindet sich in der Wüste. Gemeinde in der Wüste 1260 Jahre. So. Gut. Jetzt wird es interessant. Typologisch gesehen. Wir haben eben gesagt, die Zeit der Wüste beginnt prophetisch 538 nach Christus, wo also das Papsttum wirklich offiziell richtig Macht bekommen hatte und hat auch begonnen, das Volk Gottes auch richtig unter die Lupe zu nehmen, zu verfolgen und endet prophetisch nach den 1260 Jahren 1798. Jetzt kommt die entscheidende Frage. Hier nach der Wüste kommen sie an den Jordan. Als sie den Jordan überqueren, das alte Volk Israel, kommen sie in die verheißene Heimat, in das verheißene Land Kanaan. Wenn jetzt aber, wir haben eben gesagt, dass die Zeit 1798 endet in der Wüste, liegt 1798 noch in der Zukunft oder liegt es schon in der Vergangenheit? Einfache Frage, 1798 ist vergangen, es liegt hinten, es liegt zurück. Interessant, das heißt also, wenn diese Zeit schon vergangen ist, bedeutet es also, dass die Gemeinde Gottes, das Volk Gottes, befindet sich nicht mehr in der Wüste heute.
Richtig.
Aber wir befinden uns auch noch nicht im himmlischen Kanaan. Ja, wo befinden wir uns dann? Wir befinden uns nicht in der Wüste, aber auch nicht im himmlischen Kanaan. Wo sind wir dann? Was bleibt noch übrig? Wüste ist vorbei, da sind wir durch. Im himmlischen Kanaan sind wir auch noch nicht. Also, wir befinden uns heute direkt vor dem Jordan. Und ich unterstreiche das, weil das der entscheidende Punkt ist. Dass der entscheidende Punkt ist, an dem wir angekommen sind. Tja, jetzt kommt die Frage. Wenn wir uns heute vor dem Jordan befinden, ja, wieso gehen wir da einfach nicht rüber ins himmlische Kanaan? Fertig. Die Reise ist zu Ende, wir sind zu Hause. Jesus kann wiederkommen, es ist vorbei. Wieso gehen wir einfach nicht rüber? Kann es sein, dass wir noch gar nicht wollen? Kann es sein, dass wir unsere Zelte vor dem Jordan aufgeschlagen haben, es uns gemütlich und breit gemacht haben, komfortabel? Wir haben mittlerweile 8 Mann, 12 Mann, 16 Mann Zelte, die haben 5 oder 7 Zimmer. Vielleicht gibt es ja schon Zelte mit 2 Stockwerken. Ach, wir haben auf jeden Fall, wir sind viel weiter wie damals. Wir haben es uns richtig bequem gemacht vor dem Jordan. Wir genießen die Zeit. Es ist eine fruchtbare Aue am Jordan. Ach, was sollen wir jetzt nach Kanaan? Da drüben sind doch eh nur Feinde. Kann es sein, dass der eine sagt, ich bin doch noch jung, ich habe einen Traum, ich will studieren, ich will vielleicht einmal Pilot werden. Der nächste sagt, ich möchte eine Familie gründen. Vielleicht gibt es andere, die sagen, ach, ich bin doch jetzt, ach, ich habe doch jetzt mein Berufsleben erst begonnen, ich habe noch kaum Geld verdient, ich will mal richtig Geld verdienen und dann will ich mal eine Kreuzfahrtreise machen, 6 Monate lang über die Karibik, über alle Weltmeere. Der Nächste hat diesen Traum, der Nächste diesen Traum und wir haben so viele Träume und sagen, Herr, komm doch bald, aber nicht bevor ich nicht meine Weltreise gemacht habe, nicht bevor ich meine Kreuzfahrt gemacht habe, nicht bevor ich eine Familie gegründet habe und mein Leben verwirklicht habe, bevor ich dies oder jenes erreicht habe. Kann es sein, dass wir uns zwar irgendwie schon wünschen, dass Jesus wiederkommt, aber es geht uns doch so gut. Nicht so schnell, Jesus. Wenn der Durchzug durch das Rote Meer, also im alten Israel, die Taufe, also den Frühregen symbolisiert hat, wie wir es hier sehen. Was glaubt ihr, was dann der Durchzug durch den Jordan im alten Israel symbolisiert hat? Wenn der Durchzug durchs Rote Meer, der Frühregen, die Taufe mit dem Heiligen Geist, parallel, symbolisch, antitypisch auch hier im Neuen Testament zu finden ist, was wird dann wohl der Durchzug durch den Jordan symbolisiert haben mit dem Volk Israel? Natürlich den Spätregen, auch hier der Spätregen. Josua sandte 2 Kundschafter nach Kanaan, nicht wahr? Das war interessant. Die Kundschafter, die trafen jemanden dort, eine Frau namens Rahab. Und was machte diese Frau? Diese Frau hörte auf sie. Und die Kundschafter sagten zu ihr, Rahab, hör gut zu. Wenn du alles so machst, wie es dir sagen, dann wirst du und dein Haus, all deine Lieben, ihr werdet nicht umkommen. Denn wir werden wiederkommen und wir werden Kanaan einnehmen. Gott hat es verheißen und Gott wird mit uns sein. Und Jericho als erste Stadt, so wenn man nach Kanaan reinkommt, vom Jordan, vom Osten vom Jordan, Jericho als erste Stadt war eine befestigte Stadt. Das war eine Stadt, die hatte Stadtmauern, da konnten ganze Pferde mit Wagen drauf rumfahren. Da drin waren Soldaten bewaffnet, das war eine Eliteeinheit, das war unvorstellbar. Ja? In unserer heutigen Zeit würde man sagen, die hatten Panzer, Raketen, die besten Waffen, die besten Soldaten. Da traut sich keiner so leicht ran. Aber Josua sandte diese 2 Kundschafter. Und dort drüben trafen sie die Rahab. Und Rahab war vom Stand her eine Person, wo man nicht unbedingt wo in der Gesellschaft vielleicht nicht unbedingt hoch angesehen war. Sie war, sagt uns die Bibel, eine Prostituierte. Aber interessant ist Folgendes. Sie lebte ja im Feindesland, aber sie war eine Prostituierte. Aber sie war nicht automatisch, wie wir heute gerne oft denken. Ach, das ist so einer, der ist so, der macht das, der ist ein Betrüger, der ist ein Lügner, das ist eine Prostituierte, der ist so, das ist so. Und damit sind sie von Gott ausgegrenzt, ausgeschlossen, keine Chance. Nein, Rahab wurde am Ende gerettet. Und schaut mal nach, in Hebräer 11, wo die Glaubenshelden drinsteht, wenn ihr dann so alles findet. Und ihr werdet überrascht sein, dass ihr da auch Rahab als Glaubensheldin findet. Das ist interessant. Rahab war eine Prostituierte, die im Feindesland lebte, aber da war etwas in ihrem Herzen, das korrespondierte mit dem Gott des Himmels, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und sie lehnte ihn nicht ab. Sie war nur noch nicht so weit, aber als sie die Botschaft hörte von den Kundschaftern, war sie bereit. Sie war bereit. Und jetzt hört gut zu, ihr Lieben. Wann hatte Gott den Jordan trockengelegt? Wann? Wisst ihr wann? Als die ganze Gemeinde bereit war und nicht erst als ein paar Kundschafter hinübergingen. Und heute haben wir eine ähnliche Situation. Wir sagen, wir nehmen mal das Ganze symbolisch und sagen, wir haben heute Kundschafter. Wir schicken sie ins Feindesland, also in diese Welt hinaus. Wir haben gute Evangelisten, wir haben gute Prediger, wir haben gute Redner, Verkündiger, wir haben viele davon, die schicken wir hinaus und die sollen das Evangelium verkündigen, die sollen predigen, die sollen die Menschen bekehren und zu Christus bringen. Und derweil sitzt die Gemeinde zu Hause und sagt sich, na, wir warten, bis die zurückkommen und schauen, was sie für uns an Bericht haben. Ist das der Plan Gottes? Nein. Wann legte Gott den Jordan trocken? Wann konnten sie allesamt ins gelobte, verheißene Land gehen, als die ganze Gemeinde bereit war. Nicht zwei Kundschafter oder fünf oder neun oder drei oder nicht dann. Als die ganze Gemeinde bereit war. Und das ist ganz, ganz entscheidend, ihr Lieben. Erst, wenn die ganze Gemeinde bereit ist. Und nicht, wir haben nicht irgendwelche Profis in der Gemeinde, die können da draußen das Evangelium verkündigen, die haben die Gabe dazu, die können reden, die können verkünden, predigen, evangelisieren, missionieren und so weiter. Und die anderen sitzen mit verschränkten Händen und Füßen schön in der Gemeinde und warten brav auf die Rückkehr der Kundschafter. Liebe Geschwister, Gott wird den Jordan nicht eher trockenlegen, bis die Gemeinde realisiert hat, dass dieses Werk, der letzte Ruf an dieser Welt, nur gemeinsam getan werden kann. Da war ein Mädchen in den USA, war ungefähr 5 Jahre alt. Sie spielte mit irgendeinem Gegenstand und sie hatte so eine Vase, eine ganz wertvolle Vase. Die hatte ihre Mutter von ihrer Mutter als Erbstück geschenkt bekommen. Und die Mutter von dem Mädchen, die befand sich gerade im Hof draußen und hing Wäsche auf und das Mädchen spielte so mit diesem Gegenstand, mit der Vase. Und auf einmal kommt die Mutter rein und sagt, oh Mädchen, du darfst mit allem spielen, aber nicht mit dieser Vase, die ist so wertvoll, die darf nicht kaputt gehen, das ist ein Erbstück meiner Mutter. Und in dem Moment hatte das Mädchen in einer Hand so die Vase und mit der anderen Hand befand sie sich in der Vase drin. Die Mutter sah das und sagte, nimm die Hand gleich raus, wir tun die gleich zur Seite, du kannst mit allem spielen, aber nicht mit dieser Vase. Das Mädchen versucht die Hand rauszunehmen, aber es funktioniert nicht. Und die Mutter geht hin und schaut sich das an, Mensch, was ist denn da und warum geht das nicht? Und sie probiert und hilft ihr und sie machen alle möglichen Übungen mit der Hand und alles, was sie versuchen, läuft schief, es funktioniert nicht. Und die Mutter verzweifelt und nachdem sie es, weiß nicht wie lange, probiert haben, ruft die Mutter die Feuerwehr und sagt, es tut mir leid, dass ich sie jetzt deswegen anrufen muss, aber können Sie bitte vorbeikommen, vielleicht haben Sie eine Idee. Sie machen alles Mögliche, alle möglichen Dinge, sie holen Katzen von Bäumen, sie machen Dinge, die sonst kein Mensch macht. Vielleicht können Sie mir hier helfen. Ich habe ein spezielles Problem. Kommen Sie vorbei und schauen Sie es sich an. Die Feuerwehr kommt, der Feuerwehrkommandant und ein Mitarbeiter und stehen so da und die Mutter erklärt ihnen das Problem. Und ja, beide schauen das Mädchen so an und sagen, ja, was machen wir denn jetzt? Wie kriegen wir die Hand da wieder raus? Die muss raus, ohne dass die Vase kaputt geht. Und der Feuerwehrmann probiert es und wie die Mutter auch und kriegt es nicht hin. Und irgendwann mal der Feuerwehrkommandant, ein älterer, weiser Mann, schaut sich das die ganze Zeit an. Dann geht er zu dem Mädchen hin und sagt, Mädchen, sag mir mal, hast du in deiner Hand irgendetwas, dass du da drin hältst. Das Mädchen guckt ihn so an und sagt, ja, was hast du denn in der Hand? Eine Münze. Du hast eine Münze in der Hand. Pass auf, dann machen wir jetzt Folgendes. Du nimmst die Münze, machst die Hand auf und lässt sie einfach rausfallen. Gesagt, getan. Das Mädchen konnte die Hand schön rausnehmen. Lieben, warum erzähle ich diese Geschichte? Also wir schmunzeln darüber, ja, man versucht alle möglichen Tricks, die Hand rauszukriegen. Und dabei ist es eigentlich so einfach und doch so schwer. Dieses Mädchen hielt eine Münze, das heißt, die Faust war geballt und deswegen konnte sie nicht raus, egal was sie probierten. Kann es sein, dass wir uns auch noch mit einer Hand gefangen befinden in dieser Welt? Indem wir irgendetwas festhalten in dieser Welt. Vielleicht ist es bei dem einen eine Münze, bei dem anderen sein Hobby, beim nächsten sein Beruf, beim übernächsten sonst was. Die Gemeinde befindet sich in diesem Schlaf und ihr Lieben, wir müssen aufwachen, wir müssen realisieren, dass die Zeit vorbei ist, dass wir hinausgehen müssen, dass wir über den Jordan gehen müssen. Zuerst begegnet uns noch Feindesland, das ist richtig. So wie auch hier, typologisch, bevor sie hineingehen konnten in das gelobte Land, das verheißene Land, mussten sie erst noch Kämpfe durchstehen. Sei es durch mit Jericho gleich als erstes, nachher die Stadt Ai und viele andere kananitischen Städte, die sie aber Stück für Stück eroberten, bis sie ankamen im verheißenen Land. Ihr Lieben, was ist dieser Kampf, der vor uns steht? Wir müssen hinübergehen über den Jordan ins Feindesland, diese Welt, und wir haben der Welt etwas zu bringen. Erinnert ihr euch, wer ging denn zuerst in den Jordan? Wer setzte denn zuerst den Fuß in den Jordan? Das waren die Priester mit der Bundeslade. Was war in der Bundeslade drin? Dort waren die Gesetze Gottes, die Tafeln, der Bund, den Gott ihnen am Sinai gegeben hatte. Der Bund am Sinai, das befand sich dort. Und mit diesem Bund sollten sie hineingehen ins Feindesland, denn dieser Bund war ihr Schutz, den Gott ihnen verheißen hatte, wenn sie auf dem Weg Gottes bleiben, im Bund mit Gott bleiben, seinen Willen gehorchen, werden sie unter Gottes Schutz stehen. Und auch heute, ihr Lieben, wir wissen, der Bund, der uns in unsere Herzen geschrieben wurde, den Bund Gottes, das Evangelium, das uns ins Herz geschrieben wurde, mit diesem Evangelium, das ist die Kraft. Denn was sagt Paulus in Römer 1, Vers 16? Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Warum? Weil es was ist? Es ist eine Kraft Gottes, die das selig macht, alle Menschen, Jude, Grieche, egal was. Das ist das, was Paulus sagt. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Und auch wir müssen durch den Jordan hindurch heute und der Welt das Evangelium bringen. Wir haben eine Aufgabe vor uns und dieses Evangelium ist eine Kraft, eine immense Kraft, vor der wir nicht zurückschrecken brauchen, denn es ist die Kraft Gottes, die da vorwärts geht, wenn wir bereit sind. Wir müssen nur aufstehen und gehen. Ihr Lieben, es wird Zeit. Und im Feindesland da drüben befinden sich noch viele in Babylon, die den Ruf Gottes hören werden und herauskommen werden und sich dem Volk Gottes anschließen werden. Das ist das, was uns die Bibel sagt am Ende der Zeit. Da befinden sich noch viele Rahabs, die nur noch nicht bereit sind zu diesem Zeitpunkt. Aber wenn sie den Ruf hören, werden sie kommen. Und jetzt meine Frage. Als die Gemeinde, als das Volk Israel hier im Alten Testament um die Mauern von Jericho gelaufen ist. Was geschah am letzten Tag? Die Priester holten ihre Posaunen heraus. Und was taten sie? Sie bliesen kräftig in die Posaunen. Was passiert, wenn du in eine Posaune bläst? Es wird laut. Und wenn das mehrere tun, wird das richtig schön laut. Und aufgrund dessen fielen die Mauern Jerichos ein. Ihr Lieben, an was erinnert euch das? Es wird laut am Ende der Tage, und die Mauern Jerichos werden fallen, die Mauern dieser Welt. Der laute Ruf steht bevor. Und die Bibel sagt uns, Matthäus 24, Vers 14, dass es das Letzte sein wird vor der Wiederkunft Jesu. Es wird gepredigt werden, das Evangelium, in der ganzen Welt. Der letzte Ruf an die Menschheit. Der wird laut sein, der wird kraftvoll sein. Der Posaune wird ein klarer Ton gegeben und die Mauern dieser Welt werden einstürzen und alle Rahabs, die dort gefangen sind in dieser Welt, werden hinüberkommen und sich dem Volk Gottes anschließen und es wird beendet sein. Jesus wird mit großer Macht und Herrlichkeit wiederkommen, um sein Volk ins himmlische Kanaan zu holen. Ihr Lieben, wir stehen heute vor dem Jordan. Es liegt an uns, ob wir ins himmlische Kanaan wollen oder ob wir unsere Zelte breit aufgeschlagen haben. Wir haben uns Acker und Wälder gekauft vor dem Jordan. Wir haben uns dies und jenes gekauft. Wir gönnen uns alles, was uns lieb ist. Und wir wollen eigentlich gar nicht nach Kanaan, weil es doch so schön ist hier. Nein, ihr Lieben, was in Kanaan auf uns wartet, kann sich kein Auge und kein Ohr vorstellen. Sowas hat noch kein Auge und kein Ohr gesehen, sagt uns die Bibel. Was der Herr denen bereitet hat, die ihn lieben. Keiner hat so etwas gesehen, können wir uns auch nicht vorstellen. Nicht vergleichbar mit den schönsten Dingen in dieser Welt. Die schönsten Dinge in dieser Welt sind Dreck gegen das, was uns erwartet. Willst du nach Hause oder willst du noch länger in dieser ungewissen, kaltblütigen, herzlosen Welt leben? Auch wenn du denkst, es geht dir gut. Aber was ist, wenn dich morgen eine Krankheit ereilt und der Arzt sagt dir, es tut mir leid, ich habe keine guten Nachrichten für Sie. Sie haben nur noch einen Monat. Was ist, wenn jenes Schicksal, wenn du deine Arbeit verlierst, wenn dein Haus dir über dem Kopf zusammenfällt wegen einem Erdbeben und deine halbe Familie stirbt? Und es werden die Dinge, die nehmen immer mehr zu in der Endzeit. Satan schlägt richtig rein. Willst du es dir hier auf dieser Erde weiter bequem machen? Ich nicht. Ich möchte nach Hause. Wir stehen vor dem Jordan. Wir sollten unsere Häupter erheben und den Herrn bitten um eine echte, ernsthafte Erweckung, damit sein Volk hinausschreiten kann über den Jordan, den letzten lauten Ruf an diese Welt bringen kann. Dann wird Jesus mit großer Kraft und Herrlichkeit wiederkommen. Ihr Lieben, hier befinden wir uns heute kurz vor dem Ziel. Jesus kommt, das ist gewiss. Bist du bereit? Willst du nach Hause? Das ist meine Frage. Und ich hoffe, dass wir alle die richtige Antwort darauf haben. Amen. Wir wollen zum Schluss noch einmal beten zusammen. Danke, himmlischer Vater, für die zahlreichen Verheißungen in der Schrift. Danke, dass du uns die Hand gereicht hast durch einen Bund, den du mit uns geschlossen hast und schließen möchtest, immer und immer wieder, Herr. Wie oft verlassen wir deinen Bund, wie oft vergessen wir, was wirklich wichtig ist. Ich bitte dich um Vergebung dabei, ich bitte dich um Gnade und Kraft, dass du uns aufwächst, dass du uns, Herr Jesus, die nötige Kraft schenkst, eine echte Erweckung, dass wir bereit sind, den Jordan zu überqueren. Heiland, hilf, dass wir loslassen, auch wenn wir die Hand in der Vase noch haben und an so vielem festhalten, dass wir nicht frei werden können, so bitte ich dich doch, gib uns die Kraft, loszulassen, die Hand rauszuholen, sie dir zu reichen, damit wir nach Hause gehen. Das ist meine Bitte für uns alle, Herr, und ich danke dir, dass du uns erhört hast. Im Namen Jesu. Amen.